Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Dr. Judith Niehus zu Gast. Sie leitet das Cluster Mikrodaten und Verteilung am Institut der Deutschen Wirtschaft und forscht dort zu Fragen der Einkommens- und Vermögensverteilung sowie zur subjektiven Verteilungsbewertung. Herzlich willkommen, liebe Judith.
Hallo.
Du hast mit einem Kollegen oder mit mehreren Kolleginnen und Kollegen eine Studie gerade veröffentlicht, fertiggestellt und ich habe in der Zusammenfassung gelesen, eine Mehrheit der Deutschen fordert eine Entlastung der Haushalte mit niedrigen Einkommen, mit zielgerichteten Maßnahmen für Einkommensschwache und zugleich wünschen sich vor allem Menschen mittleren Einkommens, also die Zugehörigen der sogenannten Mittelschicht, die vergleichsweise höchsten Transferleistungen. Wenn wir das realisieren würden, was da gefordert wird, dann würde das den Staat wahnsinnig belasten finanziell, also wenn er beide Anliegen bediente, dann kommt es unweigerlich zu Verteilungskonflikten. Das ist das, was ich aus der Studie mitgenommen habe. A, habe ich euch richtig verstanden? Und B, kannst du vielleicht mit deinen Worten noch mal ein bisschen genauer erklären, was war die Fragestellung, was war das Ziel und die Methodik eurer Studie?
Ja, gerne. Also wir haben, also die Befragung wurde im vergangenen Herbst durchgeführt und das war ja gerade auch die Zeit, wo auch in der Bevölkerung eine große Unsicherheit herrschte, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln würden. Also da haben ja auch die Marktpreise ihre Höchstpunkte erreicht und es standen auch viele Zahlen im Raum, dass eine ja bis zur Verfünffachung der Energiekosten droht. Und wir wollten dann insbesondere auch nachspüren, also es war ja der Zeitpunkt, wo dann auch schon die ersten Entlastungspakete auf den Weg gebracht wurden. Also es gab schon die Energiepauschale und nachzuspüren, einmal welche Erwartungen haben die Bürger und Bürgerinnen und Bürger an den Staat, aber einmal grundsätzlich, aber auch für sich selber. Also haben sie selber die Erwartung, dass sie jetzt konkret entlastet werden müssen. Und dann haben wir tatsächlich gesehen, dass wenn wir erstmal zunächst fragen, also vor die Wahl stellen, ob nur Menschen mit niedrigen Einkommen entlastet werden sollen oder aber in der Breite, also alle Menschen entlastet werden sollten, dass wir dann gesehen haben, ja, eine Mehrheit stimmt dem zu, dass vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen entlastet werden sollten. Das passt auch grundsätzlich, also was man auch in anderen Befragungen sieht, dass es eine Mehrheit gibt, die sich auch insbesondere einen stärkeren sozialen Ausgleich wünscht. Aber gleichzeitig, wenn dann nach konkreten Maßnahmen gefragt wurde, beispielsweise die Gaspreisbremse, die sich damals auch als die Maßnahme herauskristallisierte, die sich die Menschen am stärksten gewünscht haben, dann haben sie, also haben auch selbst die, die vorher gesagt haben, es sollten nur die mit niedrigen Einkommen entlastet werden, haben sich dann gewünscht, diese Maßnahme solle aber bitte für alle Menschen gelten. Und wie schon gesagt, also wir haben auch ganz konkret gefragt, was würden Sie sich jetzt für Ihren Haushalt oder wie hoch sollte eine Entlastung ausfallen? Und dann haben wir da halt gesehen, dass dann auch gerade in mittleren Einkommensbereichen die höchsten Wünsche an den Staat gestellt wurden. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen von, ich sage jetzt mal, Milieu zu Milieu unterschiedlich, also auch nach politischer Orientierung, nach Werthaltung. Aber dass es da halt auch bestimmte Gruppen gäbe, die sich wahrscheinlich in ihrer eigenen Wahrnehmung als die hart arbeitende Mitte, also in ihrer Empfindung Rückgrat der Nation und dann halt auch eine relativ hohe Anspruchshaltung oder auch Unsicherheit zum einen um ihre eigene materielle Sicherheit, aber auch die Anspruchshaltung, dass sie jetzt von dem Staat eine Entlastung erhalten sollten.
Jetzt sind ja die Staatsfinanzen nach den mannigfaltigen Krisen heftig belastet. Und wie ich eben schon geschlussfolgert habe, ist die Frage, ob man das überhaupt leisten kann. Wie oder an welcher Stelle kann denn die Ampel überhaupt hier punkten? Was kann man denn überhaupt richtig machen, wenn hier verschiedene ja, Verteilungskonflikte aufeinander oder ein ganz großer Verteilungskonflikt auftritt und ja die Ideologien der Parteien, die gerade miteinander in einer Koalition in Berlin regieren, ja sehr weit auseinandergehen. Oder man könnte es auch anders ausdrücken, die Gerechtigkeitsvorstellungen liegen fundamental auseinander, also von Leistungsgerechtigkeit über Chancengerechtigkeit bis hin zur Bedarfsgerechtigkeit. Wenn man das übersetzen würde, passt das überhaupt in eine Politik gegossen irgendwie zusammen? Also was kann die Ampel richtig machen an einer solchen Stelle?
Das vielleicht so interpretieren, schon auch versucht hat, irgendwie allen gerecht zu werden. Also man hat zielgerichtet entlastet. Natürlich jetzt sowieso auch ja schon im Koalitionsvertrag drin war mit dem Bürgergeld, aber auch insbesondere die Stärkung, also wirklich große Stärkung des Wohngelds, wo ja gerade Menschen profitiert haben, die ein etwas höheres Einkommen als die Grundsicherung oder jetzt Bürgergeld haben. Also da ist man dem nachgekommen, dass man gerade Menschen mit geringen Einkommen unterstützt hat. Aber gleichzeitig hat man auch in der Breite stark entlastet oder Maßnahmen eingeführt und natürlich auch viele Mittel bereitgestellt. Also gleichzeitig ist es natürlich jetzt so, dass sich die Preise zumindest aktuell ja etwas weniger oder sich eigentlich eine gewisse, sage ich mal, Entlastung bei der Entwicklung der Energiepreise zeigt. Das heißt, möglicherweise, zumindest was jetzt Gaspreisbremse und Strompreisbremse angeht, könnte das ja sogar etwas günstiger werden, als man damals erwartet hatte. Aber gleichwohl kann man sicherlich sagen, wenn man jetzt rückblickend auf die Krisen schaut, dass auch bei der Corona-Krise halt viele Verwerfungen durch sozialen Ausgleich abgefedert wurden. Und das jetzt wahrscheinlich auch bei der Energiepreiskrise, also je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auch sicherlich sehr stark staatlich abgefedert wurde. Aber natürlich das auch dann zunehmend die Erwartungshaltung verfestigen kann. Dass der Staat, wenn so eine Krise, wo ja dann auch ein Wohlstandsverlust stattfindet, also es ist ja mehr Geld ins Ausland geflossen für Energie, der Wohlstandsverlust muss eigentlich irgendwie getragen werden. Aber es wurde stark entlastet. Irgendwann werden die finanziellen Spielräume sicherlich kleiner werden. Es wird schwieriger. Es gibt ja auch noch andere Herausforderungen in Zukunft. Also es gibt ja die klimapolitische Transformation. Es gibt den demografischen Wandel. Also da ist absehbar, dass da auch weitere finanzielle Herausforderungen kommen. Und da ist natürlich sicherlich schon vielleicht ein bisschen die Sorge, dass dann auch es immer schwieriger wird, wenn man dann den Bürgern dann wirklich Zumutungen verkaufen muss. Also wenn, sei es, dass man vielleicht bei neuen Krisen oder auch bei Auswirkungen der Transformation nicht mehr jedes Risiko abfedern kann, oder sei es, weil man die Staatsfinanzen durch höhere Belastungen in Form von Steuern und Abgaben erhöhen wird.
Jetzt hast du es gerade gesagt, es ist die Ampel der Transformation, die sich ja wirklich sehr große Projekte auf die Fahnen geschrieben haben. Projekte, die viel Geld kosten, die vielleicht teilweise auch in Zielkonflikte münden, ist die Frage. Jetzt noch mit dem Unerwarteten, das war ja zu der Zeit, als der Koalitionsvertrag entstanden ist, noch nicht absehbar, mit dem unerwarteten Angriffskrieg auf die Ukraine, natürlich mit der Zeitenwende jetzt noch ein Riesenprojekt dazugekommen ist. Und unweigerlich werden daraus wahrscheinlich Gewinner und Verlierer, mindestens auch einige Enttäuschte hervorgehen. Und dann ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, wie man Politik verkauft. Wie kriegt man das kommuniziert, dass man trotzdem keinen Unmut in der Bevölkerung produziert, der dann zu groß wird, der vielleicht am Ende auch in Politikenttäuschte, Demokratieverdrossen oder Ähnliches mündet. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, in der Corona-Pandemie wurden dafür ja Narrative entwickelt. Man sprach von der Kraft des Wir, vom Fahren auf sich. Das waren zwar teilweise auch Narrative, die sich schnell abnutzten, aber grundsätzlich verfingen die am Anfang. Wie ist das jetzt, wenn wir über Sozialpolitik und wenn wir vielleicht über die Krise des Sozialstaates sprechen? Würdest du sagen, das ist was man, wenn man sowas politisch kommuniziert, den Enttäuschten schon irgendwie vorgreifen kann, indem man das mit einer klugen Bildsprache, mit guten Narrativen framed? Kann man das so angehen?
Ja. War mein Eindruck, dass gerade zu Beginn der Krise, also gerade, ich sage jetzt mal im Frühjahr 2022, da wurden ja auch sehr starke, wenn man das jetzt Narrative nennen will, dass es diesen Wohlstandsverlust gibt. Ich glaube, es gab die Sätze, wir werden ärmer werden, wir werden nicht alle Belastungen auffangen können. Ich glaube, da hätte man schon auch das mittragen können, also auch ein bisschen und auch für Verständnis werben können, dass gerade halt Menschen, die jetzt zumindest in einem sicheren Einkommensbereich sind, dass da auch ein, ein Teil dann der Wohlstandsverluste getragen werden kann. Aber dann kam ein anderes Narrativ, die vergessene Mitte, oder wir dürfen die Mittel, wurde die Mittelschicht jetzt vergessen? Und das ist natürlich auch ein sehr starkes Narrativ. Und dann ist natürlich gleichzeitig, wenn man dann sagt, wurde die Mittelschicht vergessen? Also Mittelschicht ist natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff. Also in Deutschland zählen sich die meisten Menschen zur Mittelschicht. Und dann sind wir natürlich schon, also dann schafft man natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Insofern würde ich sagen, also es wäre, glaube ich, schon möglich gewesen, das beizubehalten und auch dadurch dann auch etwas zielgerichteter, also mit stärker zielgerichteten Maßnahmen durch die Krise zu kommen. Aber es ist natürlich dann auch eine große Unsicherheit entstanden. Also beispielsweise in unserer Befragung im Herbst haben dann auch um die 2/3 der Befragten gesagt, dass sie mit Unruhen und Protesten rechnen. Und also ähnlich viele haben auch gesagt, sie würden ihre Ausgaben stark reduzieren. Sie haben keine Rücklagen mehr. Und dann ist natürlich auch ein Moment, wenn man, also das sind jetzt natürlich nur Befragungen, aber das wird ja auch wahrgenommen, diese Unsicherheit, dann ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man mit sehr großen Maßnahmen reagiert, um diese Unsicherheit aufzufangen. Weil wenn natürlich die Menschen alle unsicher sind und dann auch sich quasi noch stärker beim Konsum zurückhalten, dann kann das Ganze natürlich zu größeren Kipppunkten führen. Das heißt, ich glaube, man kann das schon alles nachvollziehen, wie die Maßnahmen veranlasst wurden. Was wir jetzt gerade dann so ein bisschen, oder vielleicht uns auch ein bisschen, zumindest ein bisschen besorgt zurückgelassen hat, ist, dass wir gesehen haben, also während der Befragung, die über einen gewissen Zeitraum ging, wurde ein Entlastungspaket angekündigt und dann ja auch medial kommuniziert und dann ziemlich genau in der Mitte der Befragung. Wir konnten halt sehen, dass ob die Menschen jetzt vorher oder nachher befragt wurden, hat halt überhaupt keinen Einfluss darauf, ob sie das Gefühl haben, dass der Staat ausreichend entlastet hat. Und jetzt in einer aktuellen Befragung haben wir auch ein Experiment gemacht und haben die Befragten mit unterschiedlichen Informationen, sag ich mal, also dem bereitgestellt und auch explizit gesagt, der Staat hat 200 Milliarden Euro bereitgestellt und haben die ganzen Maßnahmen aufgezählt. Und auch das hatte keinen Einfluss darauf. Also selbst jetzt noch in diesem Jahr, also im Frühjahr, haben nur ein Viertel der Menschen, also das waren immerhin knapp 5.000 Befragte in einer Online-Befragung, haben halt gesagt, dass sie das Gefühl haben, der Staat hätte ausreichend getan. Also wirklich nur eine Minderheit hatte das Gefühl, dass der Staat jetzt da ausreichend entlastet hätte.
Du hast jetzt gerade den Kipp oder Kipppunkte angesprochen. Die können natürlich zu sowas wie einer Rezession führen, wenn es jetzt ein ökonomischer Kipppunkt ist. Das, was du zum Schluss angesprochen hast, geht ja mehr in die Richtung politischen Vertrauens. Und da würde ich gerne auch nochmal ansetzen, inwiefern siehst du da eine Gefahr, dass das leidet? Sieht man das aus den Daten heraus oder kann man das vielleicht auch extrapolieren? Worum es mir eigentlich geht, ist, wir wissen ja auch aus der Wahlforschung, dass beispielsweise Menschen aus sozial schwächeren Schichten häufiger nicht wählen gehen. Es gibt auch die Gefahr, dass rechter und linker Populismus verfängt, immer dann, wenn Menschen eben das Gefühl haben, dass die Regierenden zur aktuellen Stunde ihnen im Grunde genommen keine Vorteile bringen oder eine statussichernde Politik betreiben, also konservativ ausgedrückt. Und da wäre meine Frage, siehst du da irgendwie Gefahren, dass sich das quasi in eine Destabilisierung vielleicht sogar der gesamten Demokratie auswirken kann?
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das jetzt an Befragungsdaten allein festzumachen. Also wie ich ja schon gesagt habe, was wir gesehen hatten, dass so ein bisschen das Gefühl daraus hervorgeht, dass man irgendwie den Erwartungshaltungen nicht gerecht werden kann, wenngleich man natürlich auch sagen kann, es ist natürlich vielleicht auch, es lässt sich auch leicht sagen in einer Befragung, dass man sich gern mehr Entlastung wünscht. Und vielleicht wäre es ja dann auch irrational, das nicht zu sagen. Aber gleichzeitig, was schon auch auffällig ist, dass jetzt gerade auch, was jetzt die Wünsche an die oder an sich selbst, also dass man sich für sich selber höhere Belastungen wünschen würde, dass wir da beispielsweise gesehen haben, dass das besonders stark bei denjenigen ausgeprägt haben, die auch bei den politischen Präferenzen eine ja, also ausgedrückt haben, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl die AfD wählen würden. Also da, und auch da, und das war auch insbesondere die Gruppe, die gesagt hat, dass zum Beispiel Aussagen zugestimmt hat, die Politik hätte die Mittelschicht vergessen und so weiter. Aber wir sehen gerade da auch, wie jetzt auch schon bei diesen unterschiedlichen Ausdrücken, dass einerseits nur niedrige Einkommen, einerseits aber doch irgendwie alle, dass gerade da auch viele in sich nicht ganz widerspruchsfreie Wünsche sind. Und da ist natürlich, wenn man natürlich Forderungen an den Staat hat, die der Staat oder wo es schwierig ist, die überhaupt zu erfüllen, da ist natürlich dann sicherlich das Gefahr einer Enttäuschung, dass man sich auch abwendet. Gleichzeitig haben wir aber aus den Daten auch abgelesen, also wir hatten auch dann beispielsweise sowas wie Wählbarkeit von bestimmten Parteien abgefragt und da aber auch gleichzeitig gesehen, dass für viele jetzt die Wahl von beispielsweise der AfD gar nicht vorstellbar ist. Also wir haben zwar, also die Befragung im Herbst hat uns auf der einen Seite besorgt zurückgelassen, weil es diese große Sorge auch vor politischen Protesten gab. Aber gleichzeitig, was jetzt so Punkte angeht, soweit man das aus Befragung ablesen kann, wie politische Zufriedenheit oder auch, ich sag mal, dann eine Verankerung an unseren demokratischen Prinzipien, dass die eigentlich auch relativ hoch ist. Also dass man, was natürlich nicht heißen soll, dass man die Gruppen, wo auch diese Gefahren einer politischen Entfremdung oder auch die Tendenz, extrem zu wählen, da ist. Aber auf der anderen Seite in der Breite haben wir zwar schon diese Enttäuschungspotenziale gesehen, aber gleichzeitig eher auch Vertrauen geschöpft, dass da auch eine ja mehrheitlich feste Zustimmung und Verankerung der demokratischen Prinzipien ist.
Ja, jetzt habe ich vielleicht noch eine letzte Frage. Die Zeit rennt uns ja immer davon. Wir haben ja immer nur eine Viertelstunde im politischen Pausen-Podcast. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch auf einen letzten Punkt eingehen. Die Ampel hat zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, den Sozialstaat umbauen zu wollen, nämlich hin zu einem progressiven Sozialstaat. Gemeint ist damit die Integration verschiedener Elemente, also aus dem liberalen und dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsmodell hinein in den eigentlich deutschen konservativen Sozialstaat. Und das heißt, dass Marktelemente genauso einfließen, also die Betonung von Wettbewerb wie die Absicherung benachteiligter Gruppen. Mit der Zeitenwende könnte man jetzt sagen, okay, dieses Projekt liegt auf Eis. Oder ist es angesichts eurer Studie, kann man das vielleicht so bewerten oder einschätzen, interpretieren, vielmehr so, dass diese Reform jetzt dringlicher geworden ist und tatsächlich jetzt noch viel schneller umgesetzt werden kann?
Also es ist ja so einige Reformen, die ja schon angekündigt waren oder auch schon im Koalitionsvertrag angedacht waren, sind ja jetzt mit der oder durch die Energiepreiskrise vielleicht auch nochmal schneller umgesetzt worden, vielleicht nicht in der Gänze und im politischen Prozess mit gewissen Anpassungen. Aber zum Beispiel auch beim Wohngeld war eine Anpassung angedacht und da ist natürlich dann durch die Energiepreiskrise das nochmal deutlich umfangreicher dann reformiert worden. Also da sicherlich Anstoß. Aber sicherlich, das sind jetzt, zeigen ja, glaube ich, auch die aktuellen Diskussionen, dass natürlich durch die dass jetzt wieder stärker über finanzielle Restriktionen auch gesprochen wird und dann natürlich aktuelle Reformen ja stärker vielleicht dann auch oder es stärker hinterfragt wird, wie man die dann vielleicht auch finanzieren kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, zeigt sich ja da ja dann auch die Schwierigkeit, diese unterschiedlichen Präferenzen zu kombinieren. Also dass auf der einen Seite progressiv oder dass man stark, ja, wenn man das jetzt vielleicht auch als bedingungslose Leistung interpretiert, aber gleichzeitig auch sieht, wenn wir uns das angucken, dass gerade in so Befragungen viele auch mal ausdrücken, sie wünschen sich, also sie haben eine ganz große Präferenz für sowas wie eine Grundrente, die ja ganz explizit sagt, da ist die Leistung ja daran geknüpft, dass jemand mindestens so und so viele Jahre einen Beitrag geleistet hat. Und ich glaube, auch da zeigt sich, dass die Schwierigkeit oder die Schwierigkeit, wo Sozialstaatpolitik ja eigentlich immer vorsteht, den unterschiedlichen Ansprüchen der Gesellschaft gerecht zu werden. Und dann sicherlich halt die, sag ich mal, Gefahr, dass wenn man dann am Ende allen gerecht werden möchte, dass es dann einfach sehr kostspielig wird, weil man dann sehr, sehr, sehr große, breitflächige Programme ausfahren muss.
Ganz herzlichen Dank. Unsere Zeit ist schon wieder rum. Das geht immer ruckzuck bei uns, aber wir haben eine ganze Menge gelernt. Ich gratuliere zur Studie. Wenn ich richtig informiert bin, seid ihr gerade dabei, sie zu veröffentlichen. Wird sicherlich noch einiges auch an Medienecho bringen, was ihr da rausgefunden habt. Es hat mich sehr interessiert und gefreut, dass du zu Gast warst. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und viel Erfolg mit dem, was ihr da erforscht habt.
Sehr gerne und vielen Dank auch.